Zu diesen Liedern können wir eigentlich nur noch Amen sagen. Wollen wir das mal tun? Amen. Sei du der Mittelpunkt. Vielen Dank für euer Bemühen, dass jetzt hier auch technisch alles klappt. Hervorragend. Ihr Lieben in Kandern, liebt ihr Überraschungen? Es gibt ja immer wieder Überraschungen im Leben. Ich meine jetzt nicht solche Überraschungen, die man erwartet oder berechnet hat, wo man vielleicht ein Geschenk auspackt und schon längst weiß, was da eigentlich eingepackt wurde, also was rauskommt, sondern solche Überraschungen, die zack, aus heiterem Himmel kommen, ohne irgendwelche Ankündigungen. Lieben Sie das? Manchmal schon. Ich höre, manche denken, kommt drauf an, was, wie die Überraschung aussieht. Es gibt positive und negative, angenehme, unangenehme Überraschungen. Solche, die das Herz jubeln lassen und solche, die das Herz enorm beschweren. Es gibt einen Satz, der heißt, das ist ja eine schöne Bescherung. Kennen Sie denn? Da denke ich beispielsweise an eine befreundete Familie, die ging abends zum Konzert und als sie nach Hause kommen, mussten sie gar nicht die Türe aufschließen. Die war schon offen, aber nicht mit dem Schlüssel aufgemacht, sondern da waren irgendwelche Langfinger da und haben sich mitgenommen, was sie brauchen konnten und etliche Dinge waren beschädigt. Das war eine Überraschung. Vergangene Woche stehe ich am Herd, bin mit dem Kochen voll im Element, klingelt die Haustür und dachte, jetzt gerade, Finger voll und so. Telefon, also wir machen mit dem Telefon die Haustür auf, Finger abgeputzt am Schutz, wie sich das gehört, zum Telefon und gefragt, wer ist da? Ein Studienkollege, 22 Jahre lang nicht gesehen, plötzlich steht er da. Tolle Sache. Aber ich muss leider noch etwas weiter kochen, weil die Kinder ja nach Hause kamen. Tolle Überraschung, hat mich sehr gefreut. Überraschungen. Wir alle machen unsere Erfahrungen im Alltag damit. Im heutigen Predigtext geht es auch um eine Überraschung und eine ganz besondere Überraschung. Jesus erzählt, jetzt schauen wir mal, dass es funktioniert hier. Ja, perfekt, super, danke. Lukas 12, die Fortsetzung von dem, was Rahel gelesen hat. Es ist übrigens der Wochenspruch, dieser Vers 35, der erste Vers, deswegen auch heute der Predigtext. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet, auf dem Sofa sitzend, schlafend. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet sie so, selig sind sie. Da sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Der Menschensohn Jesus kommt wieder zu einem Moment, wo ihr am wenigsten damit rechnet. Das wird eine Überraschung geben, ihr Lieben. So eine Überraschung hat die Welt noch nie erlebt. Auch ich nicht, mit Sicherheit. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, heißt es in einem Lied. Jesus kündigt es an, er kommt völlig überraschend, er kommt wieder. 4 Punkte möchte ich anführen, um diesen Text etwas zu verstehen, 3 kürzere, ein längerer Punkt. An wen sind denn diese Worte gerichtet? Es ist ja immer wichtig, mal zu fragen, wen spricht Jesus denn hier an? Jesus spricht seinen engsten Mitarbeiterkreis, seine Jünger an. Das ist mir sehr wichtig, das zu unterscheiden. Wen spricht Jesus denn hier mit diesen Worten an? Kapitel 12, wer eine Bibel dabei hat oder wer zu Hause nachschlagen will, Kapitel 12 beginnt damit, dass einige tausend Menschen zusammen waren und Jesus ihnen Worte über das Reich Gottes erklärt. Dann auf einmal ab Vers 22, wir haben das gehört in der Schriftlesung, da spricht er gezielt seine Jünger an. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Er wendet sich quasi vom Volk ab und wendet sich jetzt speziell seinen engsten Kreis an, dem G8 oder G12. Das, was er nun sagt, ist ganz speziell an die gerichtet, an die, die ihm nachfolgen. Das bedeutet, Menschen, die von Jesus nichts wissen, Menschen, die nicht mit Jesus leben, die können ja gar nicht auf ihn warten. Ihnen kann nicht zugemutet werden, dass sie auf einen kommen, auf einen warten sollen, der irgendwann mal kommt. Das ist ja das Gleiche, wenn ich zu Hause Besuch erwarte, dann wartet ja nicht die Gemeinde in Kandern auch mit, oder? Das wissen sie ja gar nicht, wenn ich Besuch bekomme. So ist das auch. Die Einzigen, die warten, das ist meine Frau und ich, vielleicht noch unsere Kinder, falls sie da sind. Und so ist das mit Jesus auch. Es können nur solche warten, auf ihn warten, die auch um sein Kommen wissen, die ihn lieb haben, die mit Jesus in Berührung, im Kontakt stehen, so wie wir es auch eben gesungen haben in diesen Liedern. Und denen sagt Jesus jetzt, ihr Lieben, ich komme wieder und deshalb seid bereit, seid wachsam. Rechnet damit, dass ich wiederkomme. Lebt euer Leben aus dieser Perspektive. Warum sollen wir wach sein? Jesus sagt, er kommt überraschend, er meldet sich nicht eine Stunde vorher an. Er kommt zu einem Zeitpunkt, wo die wenigsten damit rechnen. Selbst Gemeindeglieder rechnen nicht damit. Vielleicht so ganz irgendwo weit hinten. Wir werden nicht vorbereitet sein, genauso wenig wie auf einen Einbrecher. Es ist ja schon interessant, diese Vergleiche, die Jesus immer wieder mal bringt in seinen Reden. Er vergleicht sein Kommen mit dem Einbruch eines Diebes. Es ist ja immer wieder verwunderlich, welche Bilder er gebraucht, um seinen Leuten ganz wichtige Dinge zu vermitteln. Alle diese Bilder sind ja schon aussagekräftig, so auch dieses. Was ist das typische Kennzeichen eines Diebes? Ja, er meldet sich nicht an. Ein Dieb geht nicht hin und schreibt Ihnen einen Brief, ich werde am 22.11. um 13 Uhr bei Ihnen mal vorbeikommen. Wird er nicht machen. Er ruft nicht an, er informiert nicht zuvor. Er wird Ihnen auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt passen Sie mal auf, ich hole Ihnen gerade Ihr Handy oder Ihr Portemonnaie aus der Jackentasche raus oder aus der Handtasche. Das Kennzeichen eines Diebes ist, er kommt völlig überraschend unangemeldet. Und Jesus sagt, liebe Leute, genau so werde ich auch kommen. Aber nicht zum Stehlen, nicht zum Klauen, sondern um die heimzuholen, die zu mir gehören. Jesus kommt nicht zum Stehlen. Das wäre der falsche Vergleichspunkt oder die falsche Aussage. Er kommt zum Heimholen, die zu sich zu nehmen, die zu ihm gehören. Und er sagt auch, Zeit, um sich darauf vorzubereiten, gibt es keine mehr. Plötzlich ist er da und dann ist alles Vorbereiten zu spät. Jesu erstes Kommen geschah für die Menschen genauso unangemeldet. Es war angekündigt, viele hundert Jahre davor haben die Propheten immer wieder darauf hingewiesen, es kommt ein Messias. Aber als er dann gekommen ist, da wurde gerade mal keiner hat es mitbekommen, eine Handvoll Menschen dann, denen wurde das mitgeteilt durch die Engel. Von einem genauen Zeitpunkt war nie die Rede. Jesus kam. Das Wort hat sich nicht aufgelöst, sondern dieses Wort wurde eingelöst. Und die Menschen waren nicht darauf vorbereitet. Und so wird genauso sein zweites Kommen auch sein. Auch hier weiß niemand von uns weder Zeit noch Stunde. Nur der Vater da im Himmel weiß um diesen Zeitpunkt, wann sein Sohn kommen wird. So lesen wir es in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Aber fest steht, der Countdown läuft, die Uhr tickt. Hören Sie dieses Ticken? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Irgendwann ist es vorbei. Nicht, weil die Batterie ausgegangen ist oder weil jemand einen Strom ausgeschaltet hat. Nein, weil Jesus kommt. Jesu Kommen steht an. Und wir singen, wir haben ja bald ersten Advent. Ich freue mich auf diese Zeit. Ich werde gerne nächsten Sonntag kommen zum Plätzchen essen. Da singen wir tolle Lieder. Und eines meiner Lieblingslieder ist das Lied »Wie soll ich dich empfangen in der Adventszeit?« Und da singen wir in der 7. Strophe »Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht.« Weil das so ist, weil er zum Weltgericht kommt, sagt Jesus, deshalb seid bereit, seid wach, stellt euer Leben darauf ein, haltet euch nicht irgendwie mit Nebensächlichkeiten auf, lasst euch von nichts davon abbringen, seid bereit. Das führt zum dritten Punkt. Jesus erwartet Bereitschaft von seinen Jüngern. Mit zwei Bildern will er das verdeutlichen, die damals in der damaligen Zeit sehr bekannt waren, da wusste jeder sofort, was gemeint ist. Das erste Bild ist, lasst eure Lenden umgürtet sein. Haben wir Leute hier, die ihre Lenden umgürtet haben heute Morgen? Das Bild ist klar, oder? Muss ich nicht erklären. Alle im Gar? Was jetzt? Ja oder nein? Nein? Okay. Im Orient kennen wir alle lange orientalische Oberkleider, die mussten an den Hüften aufgenommen werden, befestigt werden, denn mit einem langen Kleid, das über die Knöchel geht, lässt sich schwerlich, schnell oder gut laufen. Hatte man das Kleid hochgebunden, so wussten alle anderen, aha, diese Person ist in Aufbruchstimmung. Die macht sich jetzt gleich auf den Weg. Das Gewand nach oben gebunden bedeutete, ich bin bereit, es kann losgehen, wir können starten. Wie zeigt sich heute die Aufbruchstimmung? Jesus würde vielleicht folgendes Bild gebrauchen. Der Vater sitzt im Auto, Kofferraum ist voll beladen, der Motor läuft. Nur die Mutter und die Kinder fehlen noch. Also, könnte auch umgekehrt sein. Vater sitzt noch auf dem Klo oder so. Aufbruchstimmung. Das zweite Bild, die Lichter sollen brennen. Das Bild verstehen wir vielleicht besser. Damals gab es ja noch keinen Strom. Es musste immer wieder Öl in den Lampen nachgefüllt oder neue Kerzen angesteckt werden. Und das erforderte schon Wachsamkeit. Das war eine verantwortungsvolle Aufgabe. Denn wenn das Licht erloschen ist, womit soll man wieder anzünden? War nicht so einfach. Streichhölzer gab es da noch keine. Oder ähnliche Dinge. Da musste man vielleicht mal einige hundert Meter laufen, um vielleicht sich wieder Feuer zu holen. Beide Bilder machen also deutlich, dass es Jesus um das Bereitsein geht. Ihm geht es um das Ausgerichtetsein auf den wiederkommenden Herrn. Und beide Bilder zeigen uns auch, machen deutlich, dass sich die Jünger nicht an unnötigen Dingen, an Nebensächlichkeiten aufhalten sollen, sondern Jesus kommen soll meinem Alltag und die damit verbundenen Entscheidungen auch prägen. Nicht umsonst hat ja Jesus die Worte davor vom falschen Sorgen zuvor seinen Jüngern gesagt. Wir haben das gehört vorhin von der Rahel. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Christen sollen sich, sagt Jesus da in diesem Text, unmittelbar davor, Christen sollen sich in erster Linie um das Reich Gottes sorgen. Sie sollen in erster Linie Sorge dafür tragen, wie Menschen Christen werden und auch Christen bleiben. Das soll unsere Sorge sein. Das soll unser Leben, unser Denken, unsere Arbeit und unser ganzes Sein beschäftigen. Darum geht es Jesus. Und er hat versprochen, alles andere zu geben. Den Rest gibt er dazu. So haben wir das in der Schriftlesung gehört. Und wir sind herausgefordert, Jesus hier bei seinem Wort zu nehmen, wo wir uns für ihn investieren, werden wir es hundertfältig, sagt er, wieder zurückbekommen. Ein Mensch, der in Aufbruchstimmung ist, fällt auf. Wenn Sie bei jemandem einen Besuch machen und diese Person hat schon die Straßenschuhe und den Mantel an, dann wissen Sie genau, diese Person möchte eigentlich weg. Ich komme zum falschen Zeitpunkt. Das fällt auf. Wenn jemand in Aufbruchstimmung ist, dann fällt das auf. Gleichfalls gilt, sagt Jesus, ein Mensch, der auf Jesus wartet, fällt auf. Stimmt das? Würden Sie dem zustimmen? Hallo? Alle da? Stimmt das, was Sie da lesen? Fällt das auf? Ja, fällt auf. Alle, die jetzt Ja gesagt haben, frage ich, woran fällt es denn auf? Im Leben. Hat immer frisch gebügelte Hemden an, Schuhe geputzt. Woran fällt es auf? Wenn ich Ihren Nachbar frage oder Ihren Arbeitskollege, haben Sie den Eindruck, dass der Gerhard oder Eckhard oder wie auch immer auf Jesus wartet? Dass er auf ein besonderes Ereignis wartet? Also mal, das ist vielleicht jetzt für manche eine banale Frage, aber denkt ihr, was fragt er da? Aber wir sagen doch, ein Mensch, der auf Jesus wartet, fällt auf. Fällt er nur in der Gemeinde auf? Ist er immer in jeder Bibelstunde und so weiter? Was sind die Kennzeichen, die Kriterien, die Indikatoren, dass es auffällt? Das ist schnell gesagt, ja. Ein Mensch, der auf Jesu kommen wartet, der hat eine andere Beziehung zum Leben. Ich möchte mal versuchen, diese Frage jetzt auch zu beantworten. Sie nicht nur zu stellen, sondern auch versuchen, sie zu beantworten. Und vielleicht könnt ihr mal in den Hauskreisen oder wo auch immer euch mal Zeit nehmen, an einem Abend über diese Frage nachzudenken. Woran fällt es auf, dass ich auf Jesus warte? Frag doch mal deinen Ehepartner, falls du einen hast. Hast du den Eindruck, dass ich auf Jesus warte? Ein Mensch, der auf Jesus kommen wartet, hat eine andere Beziehung zum Leben. Im Text gesagt hier, eine andere Beziehung zum Besitz, zu sich selbst, zur Zukunft. Wo ein Leben von dem Kommen Jesu geprägt ist, wie gesagt, da fällt das auf. Es fällt daran auf, dass ich mich bemühe, in klaren und geordneten Verhältnissen zu leben. Beispiel, wenn Sie Besuch bekommen und da liegt alles so rum, unaufgeräumt. Lassen Sie das liegen oder schaffen Sie Ordnung? Versuchen Sie, den Tisch frei zu bekommen, sodass man auch einen Kuchen hinstellen kann oder Stühle abräumen, dass man auch hinsitzen kann. Ich glaube, die meisten von uns räumen doch auf, wenn sie wissen, heute kommt mein Arbeitgeber zu Besuch und hat ein wichtiges Gespräch mit mir. Oder? Dann schaffen wir Ordnung. Wo ich mit Jesu kommen rechne, da versuche ich in klaren Verhältnissen zu leben. Das heißt, ich schaffe Ordnung. Da bemühe ich mich um Frieden. Da lebe ich nicht auf Kosten von anderen. Da tritt die Selbstverwirklichung, dieses Ich, in den Hintergrund. Und da ist es mir auch ein großes Anliegen, in den verschiedenen Lebensbereichen, die das Leben so umfasst, in biblisch-ethischen Linien zu leben. Da bekenne ich Jesus, egal wo ich bin. Da trete ich für seine Werte ein. Egal, wer mir gegenüber sitzt, wer mir gegenüber steht. Da nehme ich sein Wort ernst. Da ist mir das Wort Gottes nicht Gesetz. Da ist das Maßstab für mein Leben. Ein Maßstab, der mir hilft, dass sich das Leben in guten Bahnen entfaltet und nicht das Leben einengt. Gerade in den ethischen Sachen. Im Bereich der Moral und Sexualethik und all diese Dinge. Ich kann das jetzt gar nicht alles ausführen. Da ist mir das wichtig, was Jesus zu sagen hat, und da schiebe ich das nicht einfach auf die Seite. Da bemühe ich mich, in den biblischen Linien zu leben, auch im Bereich von Familie, in Ehe, in Neid, in Geiz und Gemeinde und all die Dinge mehr. Da ist das, dass Jesus, ja, ich habe das mal irgendwo gehört und ich glaube das auch, dass Jesus wiederkommt. Das ist nicht nur eine biblische Aussage, wo so im Kopf sitzt, wo ich für wahr halte, sondern da ist diese Aussage, geht über, die bestimmt mein Leben, Die ist im Herzen, die wohnt da und breitet sich aus in meinem Denken und Handeln. In meinem Verhalten spiegelt sich das wider. Es wird meine Prioritäten prägen. Ich habe am Freitag, glaube ich, eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, wer die kennt. Da geht es darum, wie oft nimmst du dein Handy in die Hand und liest und möchtest immer also informiert sein und gleich antworten. Und wie oft nimmst du die Bibel in die Hand und schaust danach, was dir Jesus zu sagen hat. Kennt jemand diese WhatsApp? 2, 3 Leute. Ich fand sie genial, herausfordernd, weil es genauso ist, weil es die Realität beschreibt. Und ich habe mich da ertappt. Ich stehe manchmal am Morgen auf und habe am Abend gehört, ich nehme das Handy nicht mit ins Schlafzimmer, sondern es liegt auf dem Schreibtisch. Und dann höre ich manchmal noch im Bett, dass eine Nachricht gekommen ist. Und dann ertappe ich mich manchmal am Morgen, dass ich vom Bett ins Büro laufe, das Handy in die Hand nehme und schaue, wer hat gestern Abend noch geschrieben. So ein Quatsch. Da schäme ich mich manchmal. Da muss ich manchmal zu Jesus sagen, warum nehme ich nicht zunächst mal die Bibel in die Hand und schaue mal nach, was hast du mir heute zu sagen? Das Losungsbuch. Welchen Vers gibst du mir heute mit? Da schäme ich mich manchmal und ich habe mich ertappt und ich bin da am Lernen, das umzustellen. Gut, zurück zum Text. Nächsten Sonntag haben wir den ersten Advent. Advent kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Ankunft. Das erinnert uns ja auch dran. Jesus will wiederkommen. Und er sagt selbst, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich habe eine Bitte an Sie alle, dass wir das über aller festlichen, fröhlichen Stimmung, allem Plätzchen backen und Geschenke besorgen, Kerzenschein, Weihnachtsbummel, Jahresabschlüsse, Bilanzen erstellen und was alles so in dieser Adventszeit passiert, dass uns das nicht zu sehr fesselt und prägt, sondern dass wir auf die Stimme hören, auf das, was er mir sagen will und was jetzt dran ist. Dass ich ihm in erster Linie mein Ohr und mein Herz leihe. Er ist die Hauptperson in dieser Zeit. Und dass wir vielleicht Zeit verschenken, statt irgendwelche materielle Güter. Zeit verschenken für einen Menschen, der sie einfach auch braucht. Und dass wir Ordnung schaffen in unserem Leben, Vergebung leben. Diese Haltung der Vergebung leben, denn vergeben ist nie vergeblich. Und Jesus sagt, jeder, der diese herrliche Aussicht hat, die Hoffnung im Herzen hat, dass er wiederkommt, was tut der? Der reinigt sich zur Jetztzeit. Das meine ich mit Ordnung schaffen. Es benötigt immer wieder Zeiten im Leben, wo ich aufräume. Eine sogenannte Generalreinigung. Wer zu Hause mal richtig aufräumen will, das ist nicht getan in 5 Minuten. Wer mal richtig Ordnung schaffen will, das braucht vielleicht einen halben Tag oder vielleicht eine halbe Woche. Keine Ahnung, wie es daheim aussieht bei Ihnen. Aber verstehen Sie, mal so eine Generalreinigung, die ist immer wieder mal dran, wo ich mir Zeit nehme, mich zurückziehe in die Stille, vielleicht auf den Betberg fahre, 3 Tage Zeit der Stille nehme, wo ich mich bewusst dem aussetze, was hat sich so alles angesammelt in meinem Leben, was nicht gut ist, was mich bremst, was mich blockiert, was auch immer. Mir von Gottes Wort einen Spiegel vorhalten lasse, mir zusagen lasse, ich bin Gottes geliebtes Kind und weil das so ist, deshalb kann ich aufräumen und all die Dinge machen. Dass ich Jesus an mich ranlasse, mir bewusst mal Zeit nehme und das aufarbeite, was so sich angesammelt hat in meinem Leben. Der reinigt sich, sagt Jesus. Wer diese Hoffnung hat, dass ich wiederkomme, der reinigt sich. Der schlurpt nicht so durchs Leben mit allem Müll. Nein, der reinigt sich. Und das heißt, aufräumen braucht Zeit. Und wohin mit meiner Last, mit meinem Unrat, der so dann zum Vorschein kommt und es kommen Dinge zum Vorschein? Zu Jesus. Und genau das ist ja das Schöne. Ich darf Jesus meinen Unrat bringen. Ich darf mein Unrat kostenlos entsorgen. Super. Es ist schon bezahlt. Wenn ich manchen Müll wegbringe, bei mir in der alten Heimat war es so, da musste ich dafür bezahlen. In Rheinfelden ist das etwas besser, da gibt es einen Recyclinghofen. Da kommen sogar die Schweizer rüber und entladen ihre Sachen. Wir haben einen Ort von Golgatha, wo wir die Dinge entsorgen dürfen, weil Jesus bezahlt hat. Meine Ungeduld mit mir, mit den anderen. Meine Gedanken, die mich immer wieder verführen. Meine Feigheit, ihn zu bekennen. Meine Trägheit, wenn es gilt, Hand anzulegen. Mein mangelndes Vertrauen, wenn es darum geht, wenn es um meine Zukunft geht. Meine Selbstgerechtigkeit. Meine aufbrausende Art, wo ich vielleicht andere verletze damit. Mein, ich weiß nicht, was es alles ist. Einfach alles, was nicht zu Jesus passt. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie bereit sind. Er sagt, lasst euer Licht leuchten. Wo ein Mensch so lebt, aufräumt, ein aufgeräumter Mensch fällt auf. Und ihr Lieben, heute ist Gelegenheit aufzuräumen. Heute ist Sonntag. Nicht Staub zu saugen, Staubsaugen zu Hause, es ist einfacher. Das meine ich nicht. Oder die Küche auswaschen oder sowas. Sondern im Herzen mal Jesus ranzulassen. Nachher ist hier Praise Station, glaube ich. Da kann man hin und sagen, ich möchte mir das vornehmen. Bete für mich, dass ich es nicht vergesse, dass ich mich dran mache. Lasst euer Licht leuchten. Wir möchten uns noch ein paar Fragen gefallen lassen, wie viel Zeit und Kraft, die Jesus uns schenkt, verwenden wir dazu neben Beruf, dass Menschen zu Jesus finden und bei Jesus bleiben? Und wie viel Kraft verwenden wir, um unsere Güter zu hegen und zu pflegen, dass alles tipptopp in Ordnung ist? Wodurch Jesus sagt, diese Dinge werden vom Mammon, beziehungsweise werden gefressen werden, von Rost und Motten gefressen werden. Jesus spricht nicht von Anhäufen. Er beschenkt uns mit so viel Gutem, aber er sagt nicht, dass wir es horten sollen, sondern dass wir es verteilen sollen, andere Anteil geben an dem, was er uns schenkt. Darum geht es, ihr Lieben. Und das sind Dinge, wo deutlich wird, dass ein Mensch, der auf Jesu Wiederkunft wartet. Dass wir nicht nur die alleinigen Nutznießer sind von dem, was Gott schenkt, sondern dass wir andere teilhaben lassen. Stelle ich das, was Gott mir schenkt, zur Verfügung? Wartende Jünger erkennt man auch an ihrer Dienstbereitschaft. Und das nicht aus Druck oder weil es erwartet wird, weil es die G8 hier vorne sagt, wir bräuchten dringend jemand, der kocht oder Öffentlichkeitsarbeit macht. Nein, wir machen das aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus. Einfach aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus, nicht weil es erwartet wird oder aus einem Muss oder aus einem Druck. Und meine Dienstbereitschaft für Jesus wird in dem Maße wachsen, wie ich mir selbst von Jesus dienen lasse. Was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Jesus belohnt die bereiten Jünger. Jesus spricht hier ausdrücklich eine Seligpreisung aus. Er sagt, glücklich zu preisen sind diejenigen Knechte, die der Herr bei seinem Kommen bereit findet. Was wird mit diesen Menschen geschehen? Amen, ich sage euch, er, der Herr, wird sie an den Tisch bitten und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Was soll man noch dazu sagen, ihr Lieben? Er, der Herr, wird sie an den Tisch bitten und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Dieses Bild spricht mich so an. Ich ziehe so gerne eine Schürze an zum Kochen. Fast jeden Tag. Und fast jeden Tag erinnert mich mein Schurz an diesen Vers. Und dann stehe ich am Herd und koche. Und manchmal ärgert es mich, was ich alles erlebt habe am Morgen, weil ich schon da von der Polizei angerufen wurde und von der Schule angerufen wurde, weil dies und jenes nicht klappt. Und dann stehe ich da in meinem Schurz und sage, Jesus, danke, dass ich hier stehen darf. Und du wirst auch mal den Schurz anziehen. Das ist ein Bild, wo mich einfach, das beflügelt mich, das befreit, das holt mich aus meiner Gefangenheit, aus meinem Ärger, den ich auch in meinem Alter kenne und habe, zurück in diese Geborgenheit, in diese Zukunft, in diese Zukunftsschau. Ich möchte gar nichts mehr dazu sagen, zu diesen Versen. Was dann abgeht, was dann geschehen wird, unglaublich. Die Bibel spricht an einer anderen Stelle davon in Offenbarung 21, Gott wird unter ihnen wohnen. Oder Johannes 17, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, an meiner Herrlichkeit teilhaben sollen. Psalm 126, dann wird des Lachens und des Jubels kein Ende sein und unsere Zunge soll des Rühmens voll sein. Liebe Freunde, das ist die Zukunft für die Jünger, die auf Jesus warten. Aktives Warten wird belohnt. Und was hindert uns, was hindert dich, dein Leben, nicht nur Teilaspekte deines Lebens, sondern umfänglich sich unter Jesus unterzuordnen, unter diesem Aspekt der Wiederkunft zu leben? Ich fasse zusammen, Jesus meldet sein Kommen nicht an. Wenn er kommt, bleibt keine Zeit mehr, sich darauf vorzubereiten. Dann ist es zu spät. Da ist der Zug abgefahren. Dann kannst du nur noch hinterher schauen und es kommt nicht ein nächster Zug. Wie am Bahnhof, okay, halbe Stunde oder Stunde kommt der nächste. Sorry, vorbei, der Zug ist weg. Kommt keiner mehr, Bahnhof ist geschlossen. Die Begegnung mit Jesus wird überraschend sein. Wie aus heiterem Himmel geschehen, eben noch seine Wiederkunft. Oder, das habe ich noch gar nicht erwähnt, durch meinen plötzlichen Tod. Ob du heute noch Mittag isst, weißt du nicht. So real ist das. Deshalb sei bereit, kläre die Dinge in deinem Leben und schieb's nicht auf die lange Bank. Die lange Bank ist des Teufels liebste Bank. Und Jesus schenkt dir heute Gelegenheit, dein Leben aufzuräumen. Lass ihn ran an dein Leben, an die dunklen Flecken. Da mag vieles hell sein, vieles leuchten. Und dann gratuliere ich dir dazu. Super, sei dankbar dafür. Aber lass ihn auch ran an die dunklen Stellen. Und mir hat mal jemand gesagt, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und das ist wahr. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und wenn du sagst, mein Licht ist viel zu dunkel, ich bin nur noch eine Funzel, nur noch ein glimmender Docht, dann sagt dir Jesus, den glimmenden Docht möchte ich nicht auslöschen, ich möchte ihn wieder zum Brennen bringen. Du kannst mit Jesus beten, zum Beispiel so, Jesus, zeig du mir, wo ich mich von dir entfernt habe, wo ich Bereiche in meinem Leben habe, die von diesem aktiven Warten nicht beeinflusst sind. Jesus, ich will, dass du diese Bereiche aufdeckst, damit ich sie unter deine Herrschaft stellen kann. Mein ganzes Sein soll von dem Warten auf dich gekennzeichnet sein. Ich möchte mein Leben, meine Kraft, meine Gaben, die du mir geschenkt hast, als ein Wartender auf dich und von dir gestalten lassen. Vergib mir meine Trägheit und dass ich über dein Kommen eher eingeschlafen bin. Ich möchte wach sein und bleiben bis zu deiner Wiederkunft. Jesus sagt, ein ernstes Gebet wird er nicht verachten. Glücklich zu preisen sind diejenigen Knechte, die der Herr bei seinem Kommen bereit findet. Amen, ich sage euch, er, der Herr, wird sie an den Tisch bitten und er selbst wird sich eine Schürze umbinden und sie bedienen. Ich wünsche uns, dass wenn Jesus wiederkommt oder wenn du die Augen hier zumachst, es für dich eine gute, eine überwältigende Überraschung gibt und nicht eine böse, eine unangenehme. Ich schließe mit einer Geschichte vom Comer See. Am Comer See hat ein Mann eine tolle Villa und da läuft jemand spazieren und sieht diese Villa da stehen, so im Zauber der weltabgeschiedenen Einsamkeit an dieser Halbinsel. Und dann geht er so am Tor vorbei und dann sieht er einen älteren Gärtner und fragt, ob er da mal rein kann und so. Und dann nimmt der Gärtner, dieser ältere Gärtner, den Mann mit hinein in diese tolle Villa, in den Garten und zeigt ihm so die Dinge. Und dann fragt dieser Gast den Gärtner, wie lange sind Sie hier? Da sagt der Gärtner, 24 Jahre schon. Der Gast fragt, und wie oft kommt hier der Besitzer in diesen Jahren? Dann sagt er, viermal. Viermal? Wann das letzte Mal? Vor 12 Jahren ist er gekommen. Ich bin fast immer allein hier, sehr selten, dass sich ein Fremder hier umsieht. Und sagt der Gast, wow, Sie haben aber den Garten so wunderschön imstande gepflegt und gehegt, dass der Besitzer ja jetzt gleich kommen könnte. Und dann sagt dieser Gärtner, oggi signore, kann jemand Italienisch? Heute, mein Herr, muss ich bereit sein, wenn er kommt. Das hat mich tief bewegt, ihr Lieben. Ich möchte bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Amen. Ich glaube,